ARD Sounds.
Wie kann ich mir das vorstellen? Setzt sich ein US-Offizier an den Computer und fragt die KI, wie lässt sich die Führungsspitze im Iran am besten und schnell ausschalten? Das klingt jetzt vielleicht makaber und vielleicht auch ein bisschen naiv, aber so weit weg ist das gar nicht von der Realität. Die USA und Israel setzen nämlich jetzt schon im Iran-Krieg künstliche Intelligenz ein. Und wir klären heute, welche Folgen das hat. Und zwar mit dem NDR-Verteidigungsexperten Kai Küstner. Wie verändern KI-Assistenten moderne Kriegsführung? Welche Risiken birgt der Einsatz von KI im Krieg? Und wer entscheidet am Ende überhaupt noch über Leben und Tod? Der Mensch oder die Maschine? Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Dienstag, der 28. April. Hi Kai, willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Kann man den aktuellen Iran-Krieg als den ersten richtigen KI-Krieg bezeichnen?
Also es ist sicher nicht der erste, in dem KI tatsächlich zum Einsatz kommt, aber so eine dominante Rolle wie hier im Iran-Krieg hat künstliche Intelligenz noch nie zuvor gespielt. Es gibt ja einige Analysten, die sogar vom ersten KI-Krieg sprechen. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann können wir eigentlich gleich am ersten Tag einsteigen.
Die Lage in Nahost eskaliert erneut. Israel und die USA greifen den Iran an.
Gegen 9.30 Uhr Ortszeit am Morgen sind in Teheran die ersten Explosionen zu hören. Über die sozialen Medien werden Bilder mit Rauchsäulen aus verschiedenen Teilen der Hauptstadt geteilt.
In Teheran sollen beim Beschuss des Stadtzentrums auch der oberste Führer Ayatollah Khamenei und Präsident Pezeshkian Ziele gewesen sein.
Aus dem Iran wird es bisher dementiert, aber US-Präsident Trump ist sich sicher.
Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
USA und Israel ist es ja gleich zu Anfang gelungen, den obersten geistlichen Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, auszuschalten. Was als erstaunlicher Coup der Militärs, vor allem in den USA, gefeiert wurde. Aber vielleicht sollten eher Rechner und Prozessoren damit Orden behängt werden. Denn nach allem, was wir wissen, hatte vor allem der israelische Geheimdienst Mossad vorher wirklich akribisch die Lebensgewohnheiten von Khamenei, dessen Bewegungsmuster durch die Hauptstadt Teheran zum Beispiel, verfolgt. Und zwar ist wohl gelungen, dass sich die Geheimdienste in dieses sehr dichte Netz von Überwachungskameras in der iranischen Hauptstadt hineinhackten. Die sind ja eigentlich dafür da, diese Kameras den Verkehr und auch die iranische Bevölkerung zu kontrollieren. Das sind ja zehntausende Stunden Überwachungskamerafilm, der da in die Geheimdienstzentralen reinläuft. Dann kommen dazu noch Satellitendaten, Smartphones, die abgehört werden. Und bei der Verarbeitung dieser Daten hat dann die künstliche Intelligenz wirklich eine entscheidende Rolle gespielt, offenbar.
Also die künstliche Intelligenz hilft dann quasi bei der Auswertung von diesem ganzen Material und erstellt dann ein Bewegungsprofil, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, es hilft dabei, diesen riesigen Datenberg irgendwie abzutragen und auszuwerten. Jetzt müssen wir, glaube ich, über einen Begriff sprechen, der sich erstmal gar nicht so schön anhört. Es gibt ja diesen Begriff der Kill Chain, also übersetzt Tötungs- oder Angriffskette. Auf Deutsch wird es auch manchmal so ein bisschen euphemistisch als Wirkungs- oder Entscheidungskette übersetzt. Aber das beschreibt letztlich die einzelnen Stufen eines Angriffs. Also von der Auswahl des Ziels, wen beabsichtigt man da eigentlich zu treffen, über das Finden dieses Ziels, das kann ein Gebäude sein oder wie im Fall Khamenei dann eine Person, ein mutmaßlicher Terrorist, und dann das Verfolgen natürlich bis hin zur Tatsache, dass der Computer dann den besten Zeitpunkt und die Auswahl der Tötungswerkzeuge empfiehlt oder vorschlägt. Dann kommt der Angriff selbst und danach dann noch die Auswertung. Und in dieser Ereigniskette spielt die künstliche Intelligenz mittlerweile eine wirklich entscheidende Rolle und verkürzt diese Kette, verkürzt diese Killchain massiv, weil die Maschine eben Daten in der Geschwindigkeit auswerten kann, wie kein Mensch das vermag.
Also da, wo was früher Menschen gemacht haben, Soldatinnen und Soldaten, also ich sag jetzt mal, dass die Recherche eines Kriegsziels und dann irgendwie die Strategie, wie man es attackiert, das kann jetzt die künstliche Intelligenz teilweise übernehmen?
Genau, also wenn es zum Beispiel darum geht, diesen Überwachungskamera-Livestream, die Satellitendaten, Smartphone-Gespräche, die abgehört wurden von einem potenziellen Ziel, das alles auszuwerten und dann noch vorzuschlagen, da in diesem Moment steigt die gesuchte Person übrigens gerade in ihr Auto. Ihr habt jetzt ein Fenster von 60 Sekunden Zeit, da zuzuschlagen, diese Person auszuschalten, bevor er in die Tiefgarage fährt. Das setzt dann natürlich den Menschen, der diese Entscheidung treffen muss, und der trifft ja letztlich immer noch die Entscheidung unter Zeitdruck, den Knopf dann tatsächlich zu drücken, um es mal euphemistisch auszudrücken. Aber das geschieht alles in einer Geschwindigkeit, wo unser Gehirn eigentlich nicht mehr mitkommen kann. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Zeiten, als US-Präsident Barack Obama in diesen bergigen Grenzgebieten Afghanistan, Pakistan mit zum Teil aus dem Container in den USA ferngesteuerten Drohnen Taliban-Kommandeure, Al-Qaida-Kämpfer jagen ließ in diesen unzugänglichen Gebieten, weit, weit weg am Hindukusch. Da konnte man vielleicht Handys abhören, war aber ansonsten eigentlich komplett davon abhängig, was einem der pakistanische Informant zum Beispiel vor Ort erzählte. Mhm. Auch das hat zu Fehlern geführt, zu tödlichen Fehlern. Aber der Zeitdruck war damals ein ganz anderer, weil es eben keine KI gab und der Mensch war der im Grunde alles entscheidende Faktor. Und wenn die künstliche Intelligenz viel schneller eben Ziele auswählen kann als ein Mensch, wenn dann die Zeit so verkürzt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch zu mehr Angriffen tatsächlich kommt.
Gibt es denn darauf Hinweise im Iran-Krieg?
Naja, allein am ersten Kriegstag haben die USA und Israel über 1000 Ziele im Iran angegriffen. Das waren also massive Luftschläge, die es in dieser Intensität sicher selten zuvor so gab. Und das ist zum Teil auch der KI geschuldet gewesen. Was man aber immer unterstreichen sollte, am Ende dieser Kette, also am Ende dieser Killchain, sitzt bislang immer ein Mensch. Also auch im Iran sind bislang jetzt keine vollautonomen Waffensysteme, wie man sie nennt, zum Einsatz gekommen. Es hat nicht eine Maschine über Töten oder Überleben lassen entschieden.
Also wenn man künstliche Intelligenz als jetzt, ich sag mal, normale Verbraucherin oder Verbraucher nutzt, da hat man da ja jetzt nicht unbedingt die Einblicke dazu, auf welcher Datengrundlage oder aufgrund welcher Erkenntnisse zum Beispiel ChatGPT dann zu einem Rat, zu einer Empfehlung kommt. Könnte das nicht auch ein Problem sein, wenn ein Mensch am Ende dann aufgrund einer KI-Analyse ja quasi wie auf einen Knopf drückt, ja bitte jetzt töten, danke für die Recherche und die Strategie hier, bitte ausführen?
Ich glaube, dass das genau das entscheidende Problem ist. Also wenn die Entscheidungsfindung immer mehr verschoben wird, weg vom Menschen hin zur Maschine. Also ist der Mann da auf dem Überwachungsvideo wirklich unser gesuchter Terrorist? Das liegt fast komplett im Dunkeln, also ist eine Blackbox, weil der Mensch eben diese tausenden Daten ja gar nicht nachvollziehen kann, die die Maschine auswertet. Dann kommt der Zeitdruck da ins Spiel, über den wir schon gesprochen haben, dass man gar nicht mehr sorgfältig gegenchecken kann. Und die Tatsache auch noch, dass Menschen dazu neigen, einem Supercomputer vielleicht sogar noch eher zu glauben als einem anderen Menschen. Also besteht langfristig, glaube ich, die Gefahr, dass der Mensch nur noch zu so einer Art Abnicker einer Entscheidung wird, die eine Maschine weitgehend vorbereitet hat, so kann man es vielleicht sagen.
Wie fehleranfällig ist denn die künstliche Intelligenz, gerade im Krieg?
Künstliche Intelligenz macht Fehler. Das merken wir ja auch zum Beispiel selber schon bei einfachen Recherchen bei ChatGPT. Aber im Kriegsfall ist halt das Problem, dass das im Zweifelsfall eben Menschenleben kostet. Ein Beispiel, das ja immer wieder angeführt wird, ist dieser US-Militärschlag im Iran, übrigens auch gleich am ersten Kriegstag, gegen eine Mädchenschule.
Dabei wurden nach iranischen Angaben mehr als 170 Menschen getötet, die meisten davon Kinder.
Rucksäcke und Schulbücher mit Rußspuren und Brandflecken erinnern in Teheran an die Opfer des Raketeneinschlags an einer Schule im Süden des Iran. Trauer und Wut im Land sind groß. Das Staatsfernsehen zeigt den Einschlag einer Rakete auf einem Stützpunkt der Revolutionsgarde. Es soll sich um einen amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörper handeln.
Das wird im Kriegsministerium in den USA derzeit noch untersucht. Aber es gibt US-Medienberichte, denen zufolge eine Software des US-Konzerns Palantir eine Rolle gespielt haben soll, indem sie den Militärs veraltete Daten bzw. veraltetes Kartenmaterial lieferte. Was das, wenn sich dieser Verdacht erhärtet, natürlich zeigt, ist, dass die Drohnen oder die Raketen noch so präzise treffen können. Wir sind immer darauf angewiesen, dass die Zieldaten stimmen. Und zwar völlig egal, ob sie vom Menschen oder von der Maschine kommen.
Also wenn wir jetzt mal annehmen, dass bei der Vorbereitung des Militärschlags auf diese Mädchenschule künstliche Intelligenz beteiligt war, das ist ja aktuell noch nicht bestätigt. Wer trägt denn in einem solchen fatalen Fall am Ende die Verantwortung?
Das ist eine sehr gute Frage, fast eine, die man mal der künstlichen Intelligenz stellen könnte. Also ist der Mensch am Ende verantwortlich, der diesen Angriffsbefehl gab, zum Beispiel bei der Mädchenschule? Oder ist es die künstliche Intelligenz, die einen Menschen mit falschen Daten fütterte? Und dann gehen die Fragen ja noch weiter, wenn man zu der Erkenntnis gelangt, es war die KI, wie will man die dann bestrafen? Also macht man dann das Unternehmen verantwortlich, das die Software entwickelt hat? Also du hörst schon, das sind auch ethisch wirklich komplizierte Fragen, die da jetzt auf Juristen zukommen und auf die Rechtsgelehrte auch noch keine abschließenden Antworten haben. Also wir betreten da wirklich Neuland. Und das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum man sich bislang so schwer tut mit der Regulierung oder einer Einigung auf eindeutige Regeln über den Einsatz von KI im militärischen Bereich. Und was diese Mädchenschule ja zum Beispiel angeht, so war dort direkt nebenan wohl ein Standort der iranischen Revolutionsgarden. Und da, wo heute die Schule ist, war früher, also vor 10 Jahren, etwa mal ein Stützpunkt. Und deshalb ging man wohl davon aus, dass dies alles militärisches Gelände war, aber offenbar basierte das auf völlig veralteten Geheimdienstinformationen. Ich will jetzt nicht sagen, KI ist in gewisser Weise auch menschlich und macht Fehler, aber sie ist eben nur so gut, solange die gelieferten Daten tatsächlich auch stimmen.
Es gibt ja aktuell auch so einen Streit, und zwar von der KI-Firma Anthropic. Das ist die Firma, die das Large Language Model oder die KI Claude entwickelt. Die sind im Streit mit dem Pentagon. Und zwar darüber, wie KI im Krieg eingesetzt werden darf und wie die Technologie der Firma Anthropic eingesetzt werden darf. Worum geht's in diesem Streit ganz genau?
Tatsächlich hat das US-Militär wohl in den ersten Kriegstagen im Iran eine von diesem umstrittenen Palantir-Konzern entwickelte Software benutzt, die sich wiederum auf ein von einer anderen Firma, nämlich von der Firma Anthropic, ersonnenes KI-Tool stützte, also ein Hilfswerkzeug, das den Namen Claude trug und das bei der Zielerfassung zum Beispiel bei einer Simulation auch von Angriffen geholfen haben soll. Nur als die Angriffe starteten im Iran, war Anthropic absurderweise sozusagen schon gefeuert von US-Präsident Donald Trump. Und zwar hatte deren Chef Dario Amodei vor genau dem gewarnt, was wir gerade eben besprochen haben, dass nämlich KI bislang eben nicht verlässlich genug ist.
It doesn't show the judgment that a human soldier would show.
Und Amodei wollte deshalb durchsetzen, dass KI weder für Massenüberwachung in den USA noch in komplett autonomen Waffen eingesetzt wird.
Friendly fire or shooting a civilian or just the wrong kind of things.
In einem Interview mit dem US-Sender CBS hat Amodei in sehr deutlichen Worten seine Skepsis der KI gegenüber geäußert.
We don't want to sell something that we don't think is reliable and we don't want to sell something that could get our own people killed or that could get innocent people killed.
Wir wollen nicht etwas verkaufen, von dem wir nicht glauben, dass es völlig verlässlich ist oder was unschuldige Menschen töten könnte. So hat es Amodei bei CBS gesagt und das sind, finde ich, schon bemerkenswerte Worte vom Chef einer KI-Firma.
Ja, er sagt ganz klar, unsere Technik ist noch nicht, der kann man noch nicht gut genug vertrauen.
Ist noch nicht reif, ist noch nicht verlässlich, genau. Die Folge aber war, Donald Trump hatte wirklich haarscharf vor dem Kriegsbeginn im Iran angeordnet, Bundesbehörden sollen Anthropic dann bitte nicht mehr nutzen, wenn Anthropic die Nutzung denn einschränken will. Und stattdessen sollte der Rivale OpenAI, kennen wir von ChatGPT, Anthropic dann ersetzen. In den letzten Tagen allerdings hat sich Anthropic dann doch wieder so ein bisschen ins Spiel gebracht, hat nochmal im Weißen Haus vorgesprochen und Trump klang dann wieder auch ein bisschen versöhnlicher. Also ich bin mal gespannt, wie das endet. Gut möglich, dass die Firma künftig dann doch wieder irgendwie eine Rolle spielen wird.
Und du beschäftigst dich ja auch total intensiv mit dem Krieg in der Ukraine und warst ja auch selbst schon dort. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in dem Krieg?
Wir sehen in der Ukraine derzeit in erster Linie immer noch einen Drohnenkrieg, keinen KI-Krieg. Noch, glaube ich, muss man sagen, denn die beiden Länder, Russland und die Ukraine, lernen ja sozusagen in Echtzeit, sind sozusagen dazu verdammt, sich technologisch im Zeitraffer zu entwickeln. Das ist so ein Tech-Wettlauf, kann man, glaube ich, wirklich sagen, wie man an der Drohnenentwicklung, auch an der Drohnenabwehr sieht. Und auch hier spielt KI bereits eine Rolle. Es ist, um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, normalerweise ja so, dass sämtliche Drohnen von irgendwo im Container sitzenden Piloten ferngesteuert werden. Aber es gibt mittlerweile Belege dafür, dass in einigen Fällen diese Drohnen, diese unbemannten Luftfahrzeuge auf der letzten Meile, wie es immer wieder heißt, ihr Ziel allein, also ohne menschliches Zutun, gesucht haben. Das heißt, wir haben es in der Fachsprache mit semi-autonomen Systemen mittlerweile schon zu tun. Das kann dann nötig werden, wenn zum Beispiel das Signal gestört wird. Also Russland und die Ukraine setzen ja Störsignale, sogenannte Jammer, ein, um Drohnen zu verwirren, damit die nicht mehr wissen, wo sie hinfliegen können. Und dann funktioniert halt GPS nicht mehr. Das heißt, wir reden hier bereits von einem halbautonomen System. Auch wenn, ist schon wichtig, die Ukrainer immer großen Wert darauf gelegt haben und auch weiterhin legen, dass Drohnen von Menschen ins Ziel gesteuert werden sollen. Also wir erleben da sozusagen parallel zwei Entwicklungen. Zum einen im Iran den immer stärkeren Einsatz von künstlicher Intelligenz, parallel dazu in der Ukraine einen Drohnenkrieg. Und diese beiden Stränge bewegen sich sozusagen immer mehr aufeinander zu. Das heißt, die eine Technologie verschmilzt mit der anderen.
Das ist ja für viele Menschen eine absolute Horrorvorstellung, eine ganz, ganz große Angst und Sorge davor, dass Technik, dass Roboter irgendwann menschliche Entscheidungen übernehmen. Und im Krieg wäre das ja noch viel krasser. Ist das gerade der Trend?
Also ich glaube, wir bewegen uns in die Richtung tatsächlich. Aber wie sowohl der Iran als auch der Ukraine-Krieg zeigen, sind wir da immer noch ein Stück weit von entfernt, weil es Menschen gibt, die genau vor diesem Szenario warnen. Und dazu gehört auch Oleksandr Bereshny, der ist Managing Director einer ukrainischen Firma, die sich mit dem deutschen Drohnenentwickler Quantum Systems zusammengetan hat. Und der hat mir gesagt, ihn erinnere die Entwicklung tatsächlich sehr stark an den Film Terminator.
Obviously we need to somehow build up precautionary measures. Not end up in this movie.
Und Bereshny sagt, wir müssen also irgendwie Vorsichtsmaßnahmen einziehen, damit wir nicht eines Tages in diesem Film enden.
Any new war, big war, is the new push of the technologies.
Jeder neue Krieg, jeder große Krieg bewirkt einen Technologieschub. Und in diesem Fall bewirkt das einen Schub für die künstliche Intelligenz und für die Drohnentechnologie. Und das ist genau die Stelle, an der wir weiterhin den Menschen brauchen.
So we cannot unleash this possible evil with like seen in the movies consequences.
Okay, ich muss eine Bildungslücke offenlegen. Ich habe Terminator nicht geguckt. Was meint er damit?
Das war ja ein Film, der 1984 veröffentlicht wurde. Wahrscheinlich hast du den deshalb nicht mehr so präsent, weil das schon eine Weile her ist. Dieser Film spielt aber im Jahr 2029, also in sehr naher Zukunft von heute aus. Genau, das ist wirklich in sehr naher Zukunft. Und der Terminator, gespielt von Arnold Schwarzenegger, ist ein im Grunde vollständig autonomes Waffensystem. Denn der Terminator ermittelt selbst, wer Ziel ist, wer Opfer ist, greift selbstständig an. Ohne menschliche Freigabe wird gesteuert von so einer Art übergeordnetem KI-System namens Skynet, die eigene strategische Ziele entwickelt. Am Beispiel des Films Terminator sehen wir ja, wie dort die Maschine beschrieben wird als ein unbarmherzig agierender Kampfroboter, der keine Gnade kennt und mit dem man auch nicht verhandeln kann. Und genau deshalb betonen auch heute noch Militärs, dass es so wichtig ist, dass der Mensch in dieser Entscheidungskette, in dieser Killchain nach wie vor die entscheidende Rolle spielt.
Es ist ja auch am Ende fast schon so eine Art philosophische Frage, wer entscheidet dann und wie wird über Leben und Tod im Krieg entschieden? Hast du da Einblicke, wie in Militärkreisen darüber diskutiert wird?
Das kommt darauf an, von welchen Militärkreisen du redest. Also wenn man sich zum Beispiel die Bundesregierung anhört, dann sagt die sehr klar, wir fordern ein Verbot völlig autonomer Waffen. Also wir müssen da sehr aufpassen, dass ethische Regeln eingehalten werden. Bei anderen Staaten, um mal China und die USA zu nennen, die sind eher im Moment auf dem Weg unterwegs, dass sie sich eher keine Regeln auferlegen lassen wollen. Aber das ist genau die Sorge der Kritiker, dass mit zunehmendem Maschineneinsatz auch die Distanz irgendwie wächst zwischen dem, der da am Abzug sitzt und dem, der getötet wird, und dadurch die Hemmschwelle zu töten und auch die Hemmschwelle für Kriege überhaupt herabgesetzt wird. Das kennen wir auch schon aus dem Drohnenkrieg von früher, wo ein Soldat weit, weit weg im Container in Nevada, also in den USA, sitzt und einen mutmaßlichen Taliban irgendwo in Afghanistan ausschalten soll, den er im Zweifel nur als Pixel von oben sieht. Das fällt dann, vermute ich, leichter, als wenn man dem Feind direkt ins Auge sieht und erkennt, das ist auch ein Mensch. Aber auch da gibt es ja unter diesen Drohnenpiloten Fälle von Traumatisierung. Also es ist jetzt nicht so, dass einen das völlig kalt lässt. Nur besteht die Gefahr, sagen Kritiker, dass die Entscheidung, den Abzug zu betätigen, eher getroffen wird, wenn da viel KI zwischengeschaltet ist und dadurch die Distanz zum Feind einfach größer wird.
Es gibt so ein Manifest, das die Firma Palantir veröffentlicht hat, die ja auch Kriegstechnologie entwickelt. Und da steht drin, ich fasse es mal grob zusammen, wenn wir es nicht machen, wenn wir nicht die KI-Waffen entwickeln, dann werden es unsere Feinde tun. Steht uns jetzt so eine Art KI-Wettrüsten bevor, vergleichbar mit dem Wettrüsten, atomaren Wettrüsten in Zeiten des Kalten Krieges?
Also ich glaube, dass die Gefahr tatsächlich besteht und dass das schon im Ansatz ein bisschen an so kalte Kriegszeiten erinnert. Also zwei Mächte, die bei der KI weit vorne sind, das sind in diesem Fall USA und China. Die unterwerfen sich ohnehin beide nicht gerne Regeln oder irgendwie einer internationalen Ordnung. Und beide scheinen tatsächlich, wo du jetzt Palantir angesprochen hast, scheinen im Moment der Logik anzuhängen, auf gar keinen Fall darf uns da jetzt irgendjemand ausbremsen. Wenn uns irgendjemand da Knüppel in Form von Richtlinien in voller Fahrt sozusagen zwischen die Speichen wirft, dann droht ja der andere davon zu ziehen. Und nebenbei bemerkt ist es ja auch bei Atomwaffen derzeit so, dass eigentlich alle wichtigen Sperrverträge aufgekündigt sind und China auch da jegliche Regulierung ablehnt. Aber was das im Fall KI bedeutet, ist, die Entwicklung geht rasant weiter. Es gibt leider auch wenig Aufschluss darüber, wie weit die jeweiligen Seiten eigentlich sind.
And then the question is, can you control your enemy intentions and their, how far that they can go?
Und es gibt derzeit kaum Regeln. Dabei bräuchte man die, sagt zum Beispiel auch Alexander Bereschny, der Managing Director dieser deutsch-ukrainischen Firma Quantum Systems.
One can say, this is as dangerous probably as nuclear power without control.
Gibt Gibt es denn Vorhaben, Ideen, Initiativen, da ein Regelwerk zu entwickeln für KI-Einsatz in Kriegen?
Es gibt erste Versuche, ich würde sie mal als zaghaft bezeichnen, zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel von Seiten der Vereinten Nationen, da irgendwie Leitplanken einzuziehen für den Einsatz von KI. Zum Beispiel ist Ende 2024 eine UN-Resolution verabschiedet worden, die da etwas langer Name heißt Artificial Intelligence in the Military Domain and its Implications for International Peace and Security. Das ist nicht nichts, ist aber, wenn man sie sich genauer ansieht, eine ziemlich zahnlose Übereinkunft erstmal, weil da drin steht, man soll Diskussionen bei diesem Thema möglichst anstoßen und will die unterstützen. Im Juni soll es dazu eine etwas größere Konferenz geben. Also es bewegt sich da was. Also ich glaube, man hat das Problem erkannt, aber dass es da jetzt irgendwie zu bindenden Regeln demnächst kommt, das halte ich eher für ausgeschlossen, eben gerade weil ja zum Beispiel die UN-Vetomächte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, USA und China das nicht wollen. Worauf dennoch insgeheim vielleicht Staaten auch wie Deutschland hoffen, dass irgendwann auch die, die im Moment noch bremsen oder Regeln ablehnen, einsehen, dass es eigentlich auch in ihrem Interesse sein könnte, wenn die Gegenseite da nicht völlig grenzenlos frei im Einsatz von künstlicher Intelligenz ist.
Und wie blickst du da drauf? Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, Kriege, ja, in Anführungsstrichen, sauberer, präziser zu machen, ziviles Leben zu schützen? Oder macht es dir eher Angst?
Also ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man nicht eines Tages tatsächlich vor diesem Problem steht, dass die KI so effizient geworden ist, dass man alles auslagert und der Maschine am Ende Entscheidungen überlässt, die der Mensch treffen sollte. Ich bin jetzt aber auch nicht völlig hoffnungslos. Also ich glaube, die technologische Entwicklung wird erstmal weitergehen. Das ist ja überhaupt so ein bisschen in der Menschheitsgeschichte immer ein Kennzeichen gewesen, dass erstmal Grenzen ausgelotet werden und teilweise technisch auch überschritten werden. Und dann, wenn eine Entwicklung bedrohlich oder gefährlich zu werden droht, dass man sich dann eben doch auf Regeln einigt. Also siehe Atomwaffen. Ne? Irgendwann haben sich die USA und die Sowjetunion zusammengesetzt, weil eben beide Seiten einsahen, dass eine Welt mit weniger Atomwaffen doch eben sicherer und kontrollierbarer ist als eine mit immer mehr Waffen. An dem Punkt sind wir jetzt bei der KI noch nicht, auch glaube ich, weil der Zeitpunkt nicht besonders günstig ist, weil sich die Nachkriegsordnung ja gerade auflöst, muss man ja sagen, sowohl durch Putin als auch durch Trump befeuert. Aber irgendwann kann sich die Erkenntnis durchsetzen, dass völlige KI-Anarchie dann doch schädlich auch für die Stärksten unter diesen Mächten ist. Nur also bis es soweit ist, dass man sich da Regeln auferlegt, dauert es, fürchte ich, noch eine Weile.
Vielen, vielen Dank, Kai.
Sehr gerne.
Kai Küstner ist übrigens auch einer von den Hosts im Team des NDR-Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Und in dem Podcast spricht er mit Militärhistorikern und Sicherheitsexpertinnen über die Krisen und Kriege in der Welt und die sicherheitspolitischen Entwicklungen. Den Podcast Streitkräfte und Strategien, den findet ihr in ARD Sounds. Und wenn ihr mehr zum Einsatz von KI im Krieg erfahren wollt, dann guckt doch auch mal auf den YouTube-Kanal der Tagesschau, denn da gibt es nämlich ein neues Format, das heißt Stabile Zeitenlage. Und in dem Film geht es genau um dieses Thema. Beide Links, also den zu dem neuen YouTube-Film und den zum Podcast von Kai Küstner, Streitkräfte und Strategien, legen wir euch in die Shownotes. Und morgen geht es bei FKM um das Thema, das seit Wochen unseren TikTok-Algorithmus bestimmt und die News-Ticker füllt. Wir reden nämlich über Timmy, den gestrandeten Buckelwal in der Ostsee, und wie dieses Tier zum Spielball von Medien und von der Politik wurde. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Kaspar von Au und Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerser-Kamp, Regina Stärke und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und mein Name ist Elina Kuch und ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen wieder hören.